Visionen für morgen. Sie hören den Horizont-Podcast. Chefredakteur Jürgen Hofer spricht mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft von Medien, Marketing, Kommunikation und Werbung.
Marketing von heute, Marketing von morgen. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Horizont-Podcasts anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Horizont. Wir wollen in den nächsten 60 Minuten über Marketing und Werbung sprechen und dazu habe ich zwei spannende Expertinnen eingeladen. Zum einen Martina Hörmer hat im Jänner diesen Jahres den Handelskonzern Rewe verlassen, ist jetzt als Beraterin tätig. Sie war bei Rewe knapp 2 Jahrzehnte für Marken zuständig und langjährige, ja natürlich, Geschäftsführerin. Davor war sie über 10 Jahre lang für den Konsumgüterkonzern Maas tätig. Martina Hörmer ist wohl einer der bekanntesten Marketerinnen des Landes, stand als Präsidentin auch dem Branchenverband IAA vor. Zum anderen Maimuna Mosser, seit gut 3 Jahren bei IKEA Österreich tätig. Sie hat sich dort zuerst um Marketing und E-Commerce gekümmert und verantwortet nun den Bereich Business Development. Davor war sie über 5 Jahre bei der Agentur Viceum tätig, unter anderem zuletzt dann als Managing Director der Vorstationen bei Omnimedia sowie der Standard. Danke, dass Sie beide sich Zeit genommen haben.
Dankeschön.
Gerne.
Frau Hörmer, wir sitzen hier anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Horizont und man ist ja immer versucht, den Blick nicht zu sehr in die Vergangenheit schweifen zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Trotzdem die Frage, die man eher immer sehr gerne stellt, war denn früher alles besser?
Früher waren viele Dinge anders. Ich würde nicht sagen, es war besser, aber es war anders. Und ich habe doch die letzten 30 Jahre auch aktiv in dieser Branche miterlebt. Und wenn ich so zurückdenke, es war vielleicht einfacher, geradliniger. Es ist über die 30 Jahre hindurch wahrscheinlich vielfältiger und komplexer geworden. Aber viele Dinge sind auch gleich geblieben. Ich habe mir das so überlegt an der Hand der 4 berühmten Marketing-Ps. Product, Place, Promotion, Price. Was hat sich geändert? Und so im Rückblick denke ich, dass sich doch in der Kommunikation am meisten geändert hat. Produktentwicklung, ja, das hat man immer schon gebraucht. Man hat innovative Ideen gebraucht. Man hat Produkte hergestellt, die der Zielgruppe entsprochen hat. Man hat sich von der Konkurrenz abheben müssen. Das ist gestern wie heute nicht anders. Natürlich haben sich, wenn ich es über den Lebensmittelhandel oder über die Lebensmittelbranche besser gesagt ziehe, die Ernährungstrends und die Konsumgewohnheiten geändert. Dann waren es am Beginn meiner beruflichen Laufbahn die Themen Snacking und Food on the Move, Food on the Go sozusagen. Wann sind sie jetzt am Schluss durch die Themen Regionalität, Nachhaltigkeit, Bio eigentlich die Änderungen gewesen? Aber auch wenn ich es von der Kommunikation, von der Werbung nehme, da hat sich schon viel geändert. Und das ist das, wie ich gemeint habe, es ist vielleicht doch komplexer auch geworden. Am Anfang, ich kann mich noch gut erinnern, bei großen Produkten, man hat Massenmedien bedient, dann war es das Fernsehen. Im Fernsehen hat es 2 Kanäle gegeben, ja. Privatfernsehen war gerade am Beginn. Und dann ist es eigentlich wahnsinnig schnell gegangen. Das Privatfernsehen ist dazugekommen. Der Privatfernsehmarkt ist einer der kompetitivsten Märkte im deutschen Sprachraum. War es früher so einfach, dass man gesagt hat, man hat den ORF gebucht und die Kronenzeitung dazu geschaltet, dann hat es dann lange nicht mehr genügt. Man musste sich innerhalb der Medien, die richtigen Zielgruppen, das Radio ist dazugekommen. Man hat gelernt, wenn Werbekampagnen sehr starke Bilder in den Köpfen entwickelt haben, dann konnte man Radio einsetzen, weil das war dann effizienter, um die Zielgruppe nochmals zu erreichen. Es ist der Markt für Printtitel breiter geworden. Es ist die ganze Kommunikation in den sozialen Medien dazugekommen. Und das Lustige, ich habe heute noch einmal nachgeschaut, im Kotler sozusagen die Marketing-Bibel, und ich habe eine zu Hause und ich habe dann nachgeschaut, Erscheinungsdatum 1977. Und das ist schon lustig und ich habe nachgelesen. Und auch im Kotler, wie gesagt, von 1977 war schon soziale Medien das Thema angesprochen. Aber da schreibt Kotler nach, die Kommunikation über soziale Medien ist Mundpropaganda und das kann man eigentlich wenig beeinflussen. Man weiß nie, was herauskommt. Und mittlerweile, wenn ich diesen Zeitrahmen nehme, da sieht man schon sehr deutlich, soziale Medien zu bedienen, ist ein ganz wesentlicher Teil geworden. Ja. Es gibt Blogger, die als Markenbotschafter auftreten, es gibt Influencer, die für Marken stehen. Also es ist dieser ganze Bereich eigentlich viel vielfältiger geworden, viel aufwendiger auch zum Bedienen. Gute Kampagnen, das braucht man heute wie morgen. Und es gibt wahrscheinlich mehr durchschnittliche Kampagnen als außergewöhnliche Kampagnen. Also wirklich gute Kommunikation zu entwickeln, ist, glaube ich, genauso fordernd wie eh und je. Aber wo man sie dann platziert und wie man die einzelnen Gruppen erreicht und wie man differenziert, das ist doch ein Stück weit anders geworden.
Da waren jetzt einige sehr spannende Stichworte dabei, über die wir dann gerne auch noch sprechen können. Frau Mosser, Sie haben ja auch in Ihrer Vita sehr unterschiedliche Stationen auf quasi unterschiedlichen Seiten und Unternehmen und kümmern sich jetzt um Business Development, also quasi den Kern der ganzen Geschichte, wie man denn das eigene Geschäft vorantreibt. Wie würden Sie so diesen Wandel skizzieren und beschreiben?
Also ich bin ja auch schon eine Weile dabei, vielleicht oftmals immer zu eher Beginn der Megatrends, wenn die begonnen haben, und oftmals habe ich mich auch in der Rolle gefunden derer, die das sehr gepredigt und forciert haben und versucht zu pushen und eben von, wir haben jetzt angesprochen, Privatfernsehanteile versus ORF-Diskussion, kann ich mich sehr gut erinnern. Ich kann mich sehr gut erinnern, als wirklich die Online-Werbung beim Standard.at in den Kinderschuhen gesteckt ist und ich versucht habe, etablierte Kunden und Marketingvertreter von großen Marken zu überzeugen, dass Online-Werbung auch wirkt und dass Online-Werbung genauso einen Platz im Media-Mix hat. Und ich kann mich dann viele Antworten erinnern, die nicht so positiv waren. Ja, also von angefangen wirklich aufgelegt, ja, interessiert mich nicht, machen wir sicher nicht, ja, wirkt nicht, so ein Punkt, mhm. War da sehr viel dabei, ja, und ich habe dann eben auch diese ganzen Entwicklungen erlebt, und ich glaube, das, was so prägend für mich ist, ist, dass dieser Weg von einem Mikrotrend zu einem Megatrend um so vieles kürzer ist. Dinge, die eben vor 15 Jahren, ja, so ein bisschen, man hat sie gesehen, man hatte noch Zeit, sie nicht ernst zu nehmen, hat man jetzt keine Zeit mehr, sie nicht ernst zu nehmen, sondern sie können sogar zu einer riesigen Business-Bedrohung werden, wenn wir uns anschauen, wie ein Elon Musk mit einem Tweet den Bitcoin in die Talfahrt schickt. Das hätte sich vor ein paar Jahren niemand vorstellen können. Und genauso sehe ich jetzt auch meine Rolle im Business Development. Ja, ich glaube, dass einfach grundsätzlich die Komfortzone um so viel kleiner und kürzer geworden ist, ja, dass man eigentlich nur noch die Chance hat, sich mitzuentwickeln, sich mit den nicht nur den Trends, aber auch den Konsumenten und Kundenneeds permanent auseinanderzusetzen, auf jede kleine Reaktion oder auch Nicht-Reaktion dieser sehr genau achten sollte, und vor allem dieses riesige Thema Daten dementsprechend eine riesige Rolle spielt. Und ich bin im Grunde genommen völlig auch bei dem, was die Frau Hörmer sagt, ja. Kommunikation ist wichtig, es ist einfach wichtig, die Kampagne an sich, die muss Herzen höher schlagen lassen können, die muss was auslösen, es geht um Aktivierung, es geht um, wir nennen es bei IKEA Attract and Activate, ja. Aber das Wie hat so viel mehr Facetten, hat so viel mehr Möglichkeiten und hat so viel mehr Ausprägungen und ist auch in der Schnelllebigkeit um so viel anders, dass es doch, glaube ich, die Komplexität ist, die unsere Zeit sehr, sehr stark prägt. Und aus meiner Sicht sieht man es am besten, wenn man in Agenturen schaut, was da jetzt alles für neue Rollen gibt, wenn man in Marketingabteilungen schaut, was es da nicht alles für neue Rollen gibt, vom Data Scientist über DSGVO-Spezialisten und so weiter. Das sind ja ganz neue Berufsbilder entstanden. Und die zeigen meist ganz gut auch, wo es hingeht.
Sie haben jetzt beide aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber doch quasi skizziert, dass eben sich dieses ganze Ökosystem rasant verändert hat, die Geschwindigkeit auch zugenommen hat und damit natürlich auch die Herausforderungen weitaus größer werden. Kann man das auf einige wenige Sätze herunterbrechen, was denn Marketing, Frau Hörmer, heute leisten muss?
Marketing, ich denke, Marketing muss sicher leisten, dass ein Kunde oder ein möglicher Kunde mein Produkt anderen Produkten vorzieht. Also ich glaube, wenn man es versucht, vereinfacht darzustellen, dann muss das Marketing schon leisten. Es braucht nach wie vor Produkte, die sich von anderen unterscheiden. Es braucht Marken, die einmalige Markenbilder haben, ja, und es braucht Kommunikation, die einfach wirkt und man muss sie messen. Ich glaube, Marketing muss insofern mehr leisten, als, wie angesprochen worden ist, es gilt auch viel mehr Daten zu verarbeiten. Früher haben ja im Marketing eigentlich großteils Leute gearbeitet, die gut mit Menschen umgehen konnten, die eigentlich weniger zahlenaffin waren, weil wäre man zahlenaffin gewesen, dann wäre man doch eher in die Finanzabteilung und in die Controlling-Abteilungen gegangen. Und ich glaube, so wie ich das über die letzten Jahrzehnte beobachtet hat, gibt es eine derartige Fülle von Daten, dass man auch nur die richtige Entscheidung treffen kann, wenn man Leute hat, die auch mit diesen Daten, mit diesen Zahlen umgehen können, die es analysieren, die es herunterbrechen. Aber ich glaube, die Kunst besteht auch nach wie vor darin, dass man aus dieser Fülle der Daten das Wichtige herauszieht, dass die Daten nicht so überbordend werden, dass die Daten den Menschen eigentlich erschlagen, sondern dass man auf das Wichtige sich fokussiert, ja, und seine Marke, sein Produkt eigentlich in den Fokus bringt. Also ich glaube, das Wie ist anders geworden, aber das, was Marketing leisten muss, ja, mit seinen Produkten, mit seiner Kommunikation, die richtigen Preispunkte zu setzen, die richtige Distribution zu haben, ja, zusätzliche Leistungen vielleicht über das Produkt hinaus oder noch anzubieten, das ist sicherlich gleich geblieben, wenn auch in der Umsetzung ein Stück weit doch aufwendiger und komplexer.
Aber im Endeffekt muss Marketing verkaufen oder zum Verkaufserfolg beitragen. Das ist ja vielleicht auch ein ganz spannender Punkt ihrer jetzigen Tätigkeit, aus quasi dem Know-how aus der Marketingwelt, aus dem E-Commerce, aus diesem vielfältigen Betätigungsfeld. Was nimmt man denn da an Erkenntnissen mit, wenn man dann quasi Business Development macht?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, so das ist zumindest mein Fokus in meiner Tätigkeit, Customer und Consumer Insights und Customer und Consumer Demand wirklich zu analysieren, zu verstehen und bestmöglich zu bedienen. Das sehe ich als Kernaufgabe von Business Development, das bei uns bei IKEA sicher etwas anders organisiert ist als in anderen Unternehmen, weil es ja durchaus in die komplette strategische Ausrichtung des Unternehmens eingreift und auf das fokussiert. Das sehe ich aber nach wie vor den Kunden im Zentrum unseres Tuns. Und vielleicht auch zu Ihrer vorherigen Frage, was muss Marketing heute erreichen. Aus meiner Sicht hat sich das nicht verändert. Es geht für mich um Markenwert und Marken-DNA plus Produktangebot in Umsatz zu wandeln oder zu Umsatz zu machen. Ja, das wäre für mich so subsumiert die Formel. Und in diesem Zentrum steht nur einer, der Kunde, der Konsument. Fertig. So einfach ist es, wenn das Spektrum nicht so groß wäre.
Marketing, also eine nach wie vor wahnsinnig einfache Disziplin, die sich rasant irgendwie verkompliziert hat. Aber ist es, oder wie trifft man denn diese Konsumentenbedürfnisse heutzutage adäquat? Das ist, man sieht sehr viele verschiedene Strömungen in der Gesellschaft. Es gibt sehr viele gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, ja. mit sehr vielen Ausprägungen, Facetten. Der Wettbewerb hat wahrscheinlich um ein Vielfaches zugenommen. Die Transparenz gegenüber dem Kunden, beziehungsweise das Wissen, das der Kunde hat, hat enorm zugenommen. Marken sind quasi greifbarer, spürbarer geworden. Wie geht man denn mit dieser Fülle an Herausforderungen um?
Man kann natürlich einen sehr theoretischen Ansatz nehmen und sich der Marktforschung bedienen und Kundenbedürfnisse natürlich erfragen. Ich fand immer ganz wichtig, wenn ich es auf den Lebensmittelbereich ausweite. Man braucht aber auch nebst all diesen Informationen und diesen Zahlen, Daten, Fakten, die Marktforschungen bringen, ein gutes Gespür für Trends. Mhm. Ich fand immer am spannendsten auch Trendforscher, die weiter in die Zukunft geblickt haben und die große Megatrends auch ausfindig gemacht haben. Ich finde, man muss als Markenführer so am Puls der Zeit sein, mit seinen Kunden auch eng verbunden, um Dinge oft zu erspüren. Und ich fand es immer sehr, sehr spannend, wie sich diese Trends auch über die Zeit verändert haben. Und wie ich in meinem Anfangsstatement gesagt habe, es war am Anfang sozusagen Snacking, ja. Die Essensgewohnheiten sind aufgebrochen, ja. Es war außer Haus zu essen doch noch ein bisschen mit schlechtem Gewissen auch verbunden. Also es war noch nicht so gang und gäbe, wie es heute ist. Also hat man sich überlegt, welche Lebensmittel bietet man denn an, die der Kunde mitnehmen kann. Denn er ist mobiler geworden, er ist weniger zu Hause, er verbringt weniger Zeit. Es kam die Convenience-Welle. Und das kann mit einfachen Dingen sein, man macht es ihm praktischer. Ich habe das damals erlebt, ich habe eine große internationale Reismarke betreut und man hat den Reis zuerst, man hat die Kochzeit verkürzt. Normaler Reis kocht eine halbe Stunde, man hat ihn auf 20 Minuten gebracht, man hat ihn auf 10 Minuten gebracht. Man hat ihn in den Kochbeutel gefüllt, damit er hoffentlich nicht am Topfboden anbrennt. Ja, man hat ihn schlussendlich mikrowellentauglich gemacht. Also man ist diesen ganzen Weg, man hat versucht, diesen ganzen Weg der Convenience zu gehen. Ja, dann kam eine Zeit nach der Convenience, wo dieses Gesundheitsbewusstsein so stark geworden ist, ja, und auch dieses, man kann sagen, ein gewisses Genuss-Gesundheitsparadoxon. Die Leute haben gegessen, aber haben sich schlecht dabei gefühlt, weil es ist nicht gesund gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, die Ernährungspyramide kam erst in den 2000er Jahren, ja, in Deutschland zuerst und dann in Österreich, und plötzlich gab es eine Anleitung, wie man essen sollte. Jetzt hat man sich dann nicht gehalten, weiß noch gut, wie dann Leitprodukte gekommen sind. Man hat alles Fett reduziert, weil plötzlich war Fett der große Teufel in der Ernährung, bis man gelernt hat, dass Fett reduziert nicht unbedingt weniger Kalorien heißt und man auch davon nicht unbedingt schlanker wird. Das Thema Fett war dann wieder weg. Es ist die Gesundheitswelle, die Biowelle, die Nachhaltigkeit, die Regionalität. Also all diese, man muss an all diesen Trends eigentlich wirklich dran sein. Das muss man schon mit Marktforschung immer wieder stützen und auch sich selbst als Marke immer wieder evaluieren, ist das Angebot mit den Entwicklungen, geht es konform? Und man muss in die Zukunft schauen, weil viele Dinge muss man antizipieren, weil wenn man erst zu handeln beginnt, wenn die Dinge aufschlagen, ist es oft zu spät. Und eins der besten Beispiele ist zum Beispiel das Thema Plastikverpackungen. Also dieses Thema, jetzt ist es wirklich aktuell. Man sieht in der gesamten nicht in der Lebensmittelindustrie, sondern in den ganzen Bereichen der Konsumgüterindustrie, der Fokus hat sich plötzlich der Verpackung zugewandt. Ja, wie viel Müll produzieren wir? Wo wird es recycelt? Kann man es verwenden? Und diese Dinge muss man als Marke schon antizipieren, um den Zeitpunkt, wenn es wirklich beim Kunden kaufentscheidend wird, mit dabei zu sein. Also das finde ich schon nach wie vor das Spannendste und das Wichtigste. Und einfach, vielleicht kann man auch sagen, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also man sieht so viel, man muss offen sein und die Dinge wahrnehmen. Manche Leute sehen viel, manche Leute sehen nichts. Ja? Also es ist auch dieses Gefühl für seinen Bereich, wo man tätig ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher, egal ob das jetzt Lebensmittel sind, ob das jetzt Möbel sind, ob das das Thema Hotellerie und Reisen ist. Also es ändert sich so schnell. Ja?
Darf ich da anschließen? Gerne, weil das finde ich sehr spannend, was Sie gesagt haben. Ich finde nämlich auch, dass man sich dabei als Marke treu bleiben muss. Ich glaube, gerade IKEA ist vielleicht auch ein wirklich gutes Beispiel. Ja, jeder oder sehr viele haben sofort ein Bild im Kopf, wenn man IKEA sagt. Das ist die blaue Box am Stadtrand und man geht doch ein bisschen ein Weilchen da durch. Und man sieht ganz viele Sachen und man nimmt am Ende des Tages auch viel mit, was man gar nicht geplant hatte mitzunehmen. Und wir als IKEA entwickeln uns jetzt weiter. Jetzt bekommen wir diesen tollen Westbahnhof in der Innenstadt, was tatsächlich auch im Kontext Gesamtkonzern ein Paradestück ist und auch mit sehr großem Interesse betrachtet wird. Es ist eine IKEA über 4 Stockwerke. Es ist keine Aufteilung mehr klassisch, wie es war, oben Schauraum, unten Markthalle mit den kleinen Mitnahmeprodukten. Es wird ein Mixed-Konzept auf die unterschiedlichen Lebensbereiche abgemischtes Konzept der Ware, der Warenausstellung. Man wird vieles sehen können, man kann es nicht gleich mitnehmen. Es gibt eben diesen langen Weg nicht. Man kann eigentlich auf jeder Ebene auschecken und bezahlen und viele Neuerungen, vielleicht nicht Neuerungen für andere Unternehmen. Es ist jetzt nicht neu erfunden worden, aber es ist für IKEA neu. Und trotzdem muss der Kunde, wenn er reinkommt, das Gefühl haben, er ist bei IKEA. Und wir müssen uns bis zu einem gewissen Grad auch treu bleiben und auch unserem Kundenversprechen treu bleiben. Und ich glaube, das zeigt auch gut, wie man sich entwickelt. Ja, und ich hoffe, es gelingt dann auch in dem Ausmaß und die Kunden spiegeln es dann auch wieder. Aber wie die Entwicklung einfach auch vor so starken Konzepten wie IKEA keinen Halt macht und wir sogar jetzt auch unseren ältesten Store komplett umbauen, nämlich Vösendorf, und auch entsprechend eine kürzere Einkaufsoption mit anbieten werden und. Also man muss Marke bleiben, man muss erkennbar bleiben, aber man muss sich gleichzeitig entwickeln und diesen Bedürfnissen nachkommen. Und das ist eine ewige Balance, ja, die man gut gehen muss mit allen Fehlern und mit allen geglückten Tests, würde ich sagen.
Aber es ist schon spannend, wie Sie jetzt beide am Beispiel von Reis und am Beispiel von Wohnen zeigen, wie sich Unternehmen und Produkte an gesellschaftlichen Trends orientieren.
Ja, unbedingt. Ich hab immer schon gesagt, wie ich noch auf die Universität ging, hat man uns den Produktlebenszyklus gelehrt und hat gemeint, es gibt eine Anfangsphase, eine Sättigungsphase und dann die Phase sozusagen der Abnahme, des Niedergangs. Und in all den Jahren, ich habe gelernt, es ist eine Frage, wie man die Marke führt. Und diese Glockenkurve muss nicht nach unten gehen, sondern wenn man eine Marke am Puls der Zeit führt, dann kann man sie mitentwickeln. Auch wenn man sich treu bleibt oder besser gesagt nur, wenn man sich treu bleibt und wenn man auch authentisch bleibt und als Marke die richtigen Werte immer wieder kommuniziert. Und das ist natürlich schon die Kunst der Markenführung, dass diese Marke für seine Kunden immer wieder attraktiv bleibt, für neue Kunden, die man hereinziehen muss. Ja, die Kunden werden älter, aber man muss sie ja immer wieder auffrischen, immer wieder für neue Generationen etwas bieten, um ihre Begeisterung zu fassen. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Und es gibt ja auch, wenn man schaut, in all diesen Bereichen, Marken, die sich über Jahrzehnte, vielleicht auch über Jahrhunderte halten, weil sie eben so geführt sind, dass sie nie und nimmer altmodisch werden. Es gibt aber auch Marken, immer gesehen hat, die den Zug der Zeit verpasst haben. Und einer der, also der mir so am augenfälligsten immer war, war Kodak. Kodak hat wirklich versäumt, den Sprung in die digitale Fotografie. Wir haben alle früher mit Kodak-Filmen fotografiert und plötzlich war es vorbei. Ja? Also das kann schon passieren, wenn man einfach den Zug der Zeit verpasst. Ja,
ja, ist ein ganz, ganz spannendes Beispiel, wie auch, also Kodak oder Nokia war auch einer dieser Verlierer. Und diese Phase quasi auch dieser neuen Konkurrenten, und das führt mich jetzt quasi auch zum nächsten Stichwort, hat ja auch so eine gewisse Generation an völlig neuen Marken hervorgebracht, die dann oft als Love Brands bezeichnet werden, also von Uber über Airbnb bis Tinder, die eigentlich keine klassischen Produkte mehr sind, sondern eher Dienstleistungen, aber trotzdem in diesem Markenuniversum fischen und dann ja oft auch quasi Produkte angesetzt haben oder drüber gestülpt, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ich fand das eine besonders spannende Entwicklung, weil diese Marken, diese genannten, egal ob Uber oder Airbnb, eigentlich den Zug der Zeit erkannt haben, diese Sharing-Kultur. Dass man Dinge nicht unbedingt besitzen muss, sondern dass man Dinge teilen kann. Und diese Anfangsidee von Uber, dass jeder sein Auto eigentlich auch teilen kann, ist ja eigentlich grandios. Ich glaube, das kann man nicht marktforschen. Das hätte keine Marktforschung dieser Welt zutage gebracht. Dass Menschen aber, dass wir zu viel besitzen, ja, dass Autos die meiste Zeit des Tages ja in der Garage stehen. In den meisten Fällen, man fährt wohin, dann dauert es zwischen 5 Minuten oder vielleicht 1 Stunde, wenn der Weg lang ist, aber man fährt, wohin es steht, und wer fährt wieder zurück, es ist ungenutzt. Und diese Kultur des Teilens, kann ich mich gut erinnern, hat mich zum ersten Mal berührt in der Schweiz beim Gottlieb Duttweiler Institut, ja, die sich sehr, sehr stark mit Konsum- und Trendforschung beschäftigen. Und da waren diese Marken Uber und Airbnb in den Anfängen eigentlich. Und dann sieht man, was daraus geworden ist. Und das sind einfach starke Wagen. Und sie sind viel, viel schneller weltumspannend geworden, weil sie es geschafft haben, ein Bedürfnis, dieses Bedürfnis dieser Mobilität und des Nichtbesitzens und des Leistbarens eigentlich über ganze Kontinente zu streuen. Und das ist schon sehr beeindruckend, ja, muss ich schon sagen.
Das war wahrscheinlich ein absoluter Kundennutzen plus ein Trend oder ein Zeitpunkt, den man optimal erwischt hat und mit diesen Produkten oder Dienstleistungen auch an den Markt gegangen ist.
Dafür vielleicht gerne. Aber weil Sie sagen, der Zeitpunkt, das ist entscheidend bei vielen Dingen. Es kommt auf den Zeitpunkt an, eine Maßnahme zu setzen, wo es genau richtig ist. Zu früh oder zu spät? Und es ist verkehrt. Ist es zu früh, wird die Idee nie hochkommen. Ist es zu spät, kommt man wahrscheinlich in den Markt nicht hinein, weil es schon andere besetzt haben. Also die Wahl des Zeitpunktes ist schon ein ganz kritischer Moment bei der Gründung einer Marke oder bei Führung von Marken, wenn man mit Produkten herauskommt.
Sharing Economy ist ein Stichwort. Großer Trend natürlich derzeit und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre hoffentlich noch. Das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften, Green Marketing, was auch immer man jetzt darunter subsumiert, das sind ja auch Themen, die Sie bei IKEA durchaus wahrscheinlich fordern und herausfordern. Wie geht man mit diesen Dingen um? Da ist sehr vieles an Bewegung im Markt. Da gibt es auch sehr viel an Mitbewerb, der in verschiedensten Ausprägungen in diese Richtungen geht. Und man steht ja quasi auch ständig unter Beobachtung, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Wie gehen Sie damit um?
Also bei uns gibt es ganz klar ein volles Commitment zum Thema Nachhaltigkeit aus vielerlei Gründen. Wir sind als Riesenkonzern natürlich auch ein maßgebliches Zünglein an der Waage, auch Veränderung einzuleiten, mitzutragen oder auch voranzugehen. Und diese Verantwortung nehmen wir auch wahr. Also das heißt, bei uns ist Sustainability ganz oben im Management, also auch im globalen Management und in unserer Strategie angesiedelt. Das zeigt sich darin, wie wir unsere Positionen, organisiert sind mit an oberster globaler Ebene, Chief Sustainability Officer und so weiter. Und das zeigt sich auch in allen Maßnahmen, die wir da setzen. Ich sehe es im Zusammenhang mit der Marke auch als Verantwortung oder als überlebensnotwendig, dieses Thema Purpose in irgendeiner Form. Ja, es muss nicht alles Nachhaltigkeit sein, aber Nachhaltigkeit ist sinnstiftend. Nachhaltig wirtschaften und klimapositiv als Ziel zu haben und das in nicht 40 Jahren, sondern ganz, ganz rasch. Es ist ein wichtiges Ziel, das alle Unternehmen idealerweise haben sollten, dann hätten wir viele Probleme wahrscheinlich nicht oder nicht mehr so lang oder nicht in der Intensität, wie sie vermutlich ohnehin auf uns zukommen. Also das Thema Purpose, denke ich, ist überlebensnotwendig für Marken. Die Kunden und auch Krisen wie jetzt die Corona-Krise zeigen auch, dass sich Kunden deutlich bewusst dafür oder gegen Marken entscheiden, dass Kritik viel rascher auch hochkommt, natürlich über soziale Medien, dass es einfach publik wird und eine Marke, die versucht, über das reine Geldverdienen hinaus und sich natürlich auch gut um seine eigenen Mitarbeiter zu kümmern, auch Sinn zu stiften und Gutes zu tun, in welcher Form auch immer. Ja, und zu investieren, glaube ich, wird in Zukunft die Nase vorn haben im Sinne von Loyalität des Kunden zu erreichen. Und das Thema Loyalität ist sicher ein großes in einer immer umkämpfteren Welt mit immer mehr Playern am Markt, mit immer mehr Auswahl, mit immer mehr unterschiedlichsten Ausprägungen und Angeboten.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Markentreue gibt's ja nicht mehr in allen Facetten und nicht mehr bei allen Produkten. Also große Marken wie Apple, ja natürlich, also denen bleibt man dann auch treu. Bei anderen sind Konsumenten sehr sprunghaft geworden. Da zählen dann oft andere Parameter, da geht es um quasi Convenience, da geht es um Eintritts- oder Austrittshürden, Barrieren, wie schnell kann ich einen Vertrag wechseln, kann ich ihn wechseln, was ist quasi verfügbar, zu welchem Preis. Also da hat, und das zeigen ja verschiedene Studien, Markentreue und Loyalität durchaus gelitten.
Naja, oder könnte man sagen, die Marken, die in diesen Feldern tätig sind, haben ihre Marketinghausaufgaben vielleicht ungenügend gemacht. Weil wenn ich jetzt Ihren Punkt aufgreife, Loyalität, sage im Energiesektor, die Leute wechseln schneller, weil woanders der Preis billiger ist. Aber als Marke ist ja der Preis einer der vier Ps, ja, und den Preis richtig zu setzen, ja, zu wissen, wie viel die Kunden bereit sind, für mein Produkt zu bezahlen im Vergleich zu anderen Produkten, welchen Mehrwert es trägt, wo ich den richtigen Preispunkt setze, ist eigentlich ein wesentliches Merkmal im gesamten Marketing, im gesamten Marketingmix. Und ich meine doch, wenn Kunden sehr schnell wechseln, wenn es plötzlich egal wird, welche Marke ich kaufe, wenn man den Kunden fragt und sagt, wenn jetzt alle Marken, alle Energieanbieter das gleiche kosten würden, welche würdest du kaufen oder beziehungsweise mit wem würdest du einen Vertrag machen und der Kunde sagt, ist mir egal, dann würde ich meinen, dass man in der Markenführung etwas verkehrt gemacht hat. Weil auch wenn natürlich viele Anbieter am Markt sind, ist es doch immer das Ansinnen des Marketing, die Marke einmalig zu machen, ja, ihr einen Wert zu geben, der sie über die anderen hinaus hebt und die anderen Elemente des Mix und auch den Preis so zu setzen, dass es für den Kunden attraktiv bleibt. Und vielleicht ist es manchmal wichtiger, die Werbung zurückzufahren und mehr in den Preis zu investieren, wenn das der Punkt ist, wo der Kunde unzufrieden sei. Also ich glaube, im Marketing, man muss die verschiedenen Elemente immer wieder ausbalancieren und so etwas sollte nicht so passieren.
Da hätte ich ein Nein.
Gerne.
Ja,
sagen Sie.
Aus meinen Learnings der vergangenen Jahre muss ich sagen, also ja, natürlich Markenführung und die Ps, ich gebe Ihnen völlig recht, ja, die sind wichtig, die muss man als Unternehmen im Griff haben. Aus meiner Sicht gibt es eine andere Dimension und die noch, ja, die in den letzten Jahren immer stärker kam, und das ist Convenience, und zwar Convenience getrieben durch drei Parameter, das ist Preis, Zeitinvestment und Effort. Und der Kunde hat begonnen, über die gefühlte Convenience sich ein Markenbild, ja, das nicht mehr getrieben werden muss über Werbung, ja, das zu Markenliebe sogar führen kann, zu bilden. Da finde ich Amazon ein super Beispiel dafür, weil das ist so einfach. Ich bekomme zu jeder Zeit ganz convenient, in kürzester Zeit, mit dem gefühlt geringsten Effort für mich, etwas, was ich gerade möchte. Mhm. Und wir sehen es, wenn wir IKEA als Love, also unsere IKEA-Markenwerte mit denen von Amazon vergleichen, dann sehen wir da Annäherungen in Bereichen, die einem zu denken geben, vor allem, wenn man sich anschaut, wann Amazon eigentlich jetzt tatsächlich ernsthaft auch mit Markenwerbung begonnen hat. Ja, das ist ja noch gar nicht so lang.
Richtig,
ja. Und da würde ich jetzt ein bisschen eine Lanze für die armen Stromanbieter in dem Fall brechen. Oder das hat mich darauf, also zu dem Gedanken gebracht, weil es gibt dann einfach Preisvergleichsplattformen, die es plötzlich ganz convenient gemacht haben, den Anbieter zu wechseln, was vorher ja überhaupt noch gar nichts war. Und das ist ein bisschen mit dem aus meiner Sicht vergleichbar. Also ja, starke Markenführung ab. Also ich will das jetzt überhaupt nicht, dass man jetzt nur mit einem convenient Angebot punktet, aber es punktet immer mehr in so einer intensiven Zeit für Kunden, Konsumenten und einfach uns Menschen, ja.
Wahrscheinlich auch schwierig, weil Strom an sich jetzt vielleicht als Beispiel etwas hinkt, weil es ja nicht die Dienstleistung ist, mit der jetzt ein besonderes Verhältnis habe. So, der habe ich nur ein besonderes Verhältnis, wenn der Strom ausfällt.
Ne? Es ist einfach ein generelles Thema, das Thema Zeit.
Ja, das ist ganz richtig, was Sie sagen. Ich hatte auch nur daran gedacht, weil auch bei einem Stromanbieter muss der Preis immer für den Kunden passen. Mhm. Und als Anbieter muss ich schauen, dass meine Preise natürlich entsprechend kompetitiv und für den Kunden attraktiv sind. Mhm. Und Amazon ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel, weil er begonnen hat, einen ganzen Markt oder kann man sagen teilweise den Handel über die Logistik aufzurollen. Genau. Also er hat ja einen gänzlich anderen Ansatz genommen als alle anderen bisher und auch in einer Konsequenz. Und das hat mich immer beeindruckt. Ich habe einmal bei einem Vortrag Mitarbeiter von Amazon gehört, und das liegt auch schon viele Jahre zurück, mit einer Vehemenz, ja, und einer Konsequenz nicht loszulassen, ja, und den Weg, den man vor sich hat, eigentlich immer zu gehen und nicht abzuweichen. Also das ist schon imponierend. Und irgendwann ist es sozusagen, hat es funktioniert, hat es so geklappt, wie sich die Amazon-Leute oder wie sich Jeff Bezos das vorgestellt hat, und es ist plötzlich weltumspannend.
Der ist den Weg halt wirklich gegangen, ohne nach links und rechts zu blicken.
Wahnsinnig.
Was sich auch in gewissen Dingen negativ niedergeschlagen hat. Also Arbeitsbedingungen und so weiter. Ne? Also offensichtlich ist Convenience schon ein sehr starker Faktor, und natürlich die Frage, um auch wieder quasi den Bogen zu den Stromanbietern zu schlagen, die Frage, welche Geschichten denn Unternehmen überhaupt erzählen können von sich, ob die überhaupt irgendwie ankommen oder ob es dann wirklich nur über den Preis geregelt werden muss oder nicht. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage der Branche oder des Produkts.
Der Branche und des Produktes, aber natürlich, es gibt viele, viele Möglichkeiten, Geschichten. Jedes Unternehmen, jede Marke hat in gewisser Weise eine Geschichte, und die ist immer wert, wert ist zu erzählen. Und in der jetzigen Zeit sind die Leute, meine ich, auch viel interessierter an diesen Geschichten. Und es gibt mehr Möglichkeiten, diese Geschichten zu erzählen, egal welche Marke das betrifft. Und das ist schon schön, weil man sieht, über dieses Geschichtenerzählen hat man natürlich auch die Kunden näher an sich gebunden. Wie gesagt, das ist ein zusätzlicher Wert, der hinzugekommen ist, ja. Die anderen Dinge fallen ja nicht weg, ja. Also, man muss ja distribuiert sein, der Preis muss passen, aber auch natürlich, es ist eine Möglichkeit, wo sich eine Marke eben definieren kann und sich abgrenzen kann, auch mit seinen eigenen Geschichten, meine ich, ja.
Wir haben jetzt stark quasi über den Zweck von Marken gesprochen, auch über die Rolle in der Gesellschaft, jetzt von Nachhaltigkeit bis hin zum Thema Sharing Economy. Ja. Ein Punkt, der mir da auch ganz wichtig erscheint und wo ich denke, da hat sich in den letzten Jahren auch sehr vieles zum Positiven gewandt und das hat auch damit zu tun, wie Marken in der Gesellschaft präsent sind, ist auch die Frage von Geschlechterneutralität beziehungsweise Gleichberechtigung, von Einbindung von ehemaligen Randgruppen oder Menschen, die eben nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen, wo Marken, also auch sehr große Marken von Nike abwärts, immer wieder eine Rolle übernommen haben und diese Themen forciert haben, Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben, die es vielleicht früher nicht waren, also weg auch von einer sehr männerdominierten Werb- und Marketingwelt. Wie sehen Sie den Wandel? Was hat sich da, wie sehr haben Marken da auch eine Rolle eingenommen, die man ihnen vielleicht gar nicht primär zugerechnet hätte?
Ich sehe die Verantwortung als riesengroß an. Ich sehe auch, was hier ein klares Commitment bewirken kann. Nicht nur eben, dass auch IKEA selbstverständlich den Pride-Monat begleitet, aber eben auch Gleichberechtigung im Unternehmen, Diversity im Unternehmen. Wir sind wirklich stolz drauf, dass wir es geschafft haben, zu 50-50 Frauen und Männer in allen Positionen, also vor allem im Top-Management auch, zu haben und richtige Leute zu finden. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also ich glaube, es wird immer wichtiger und ich merke für mich, seit ich auch in dem Unternehmen bin, wie sehr es mich irritiert, dann Fotos von Unternehmen zu sehen, ach, der Vorstand präsentiert sich, das Top-Management oder hier die Führungsriege und egal in welcher Position sich zu präsentieren und es sind zu 99% oder gar überhaupt 100% nur Männer. Ich finde das irritierend. Ich glaube, dass das auch nicht die Realität widerspiegelt und auch nicht widerspiegeln sollte. Und Männer und versus und Männer und Frauen, das ist ja nur ein Beispiel. Absolut, es sollte divers sein und unsere Welt ist einfach bunt und vielfältig und so sollten auch unsere Unternehmen sein und das sollten sie auch widerspiegeln und wann immer das nicht so ist, sollte man sich eigentlich fragen, warum?
Wie haben Sie das in Ihrer sehr langen, ja auch international betrachteten Karriere angelegt. Also haben Marken hier auch einen besonderen Auftrag, neben quasi Konsumentenbedürfnisse zu befriedigen, auch gewisse Veränderungen in der Gesellschaft zu erzwingen?
Ich finde schon, weil gerade große Marken sollten eine soziale Verantwortung nehmen, weil sie ja auch eine Rolle in der Gesellschaft haben, weil sie ja auch Vorbildfunktion sein können. Und da kommen all die Punkte, die Sie bereits genannt haben, natürlich hinein. Ich finde auch, es lebt die Vielfalt, es lebt von einer Vielfalt. Ja, ich finde, es ist wesentlich befruchtender, wenn unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Aspekte einfach zusammenkommen. Ich habe ja das letzte Beispiel, was mir so in den Sinn kommt, ist vielleicht auch so das Stream, wo man gedacht hat, das fand ich ein spannendes Beispiel, die sich ja jetzt auch engagieren, zum Thema Pride, also auch diese Kampagne unterstützen, also wo einfach große Marken, also nicht nur Unternehmen, sondern wirklich Marken, das in ihre DNA aufnehmen und mitnehmen, ja. Oder wenn ich das von meiner früheren Funktion auch für ja natürlich aufgreife, Fair Trade, ja, also Produkte anzubieten, die auch fair gehandelt sind. Also hier Verantwortung zu übernehmen, für die Produzenten sicherzustellen, dass Preise fair sind, dass Arbeitsbedingungen fair sind. Das ist schon eine wichtige Aufgabe, weil wer würde es denn tun, wenn nicht die Großen vorangingen, muss man schon richtig sagen. Und der Wert der sozialen Verantwortung, meine ich, ist in den meisten Unternehmen, in den großen Unternehmen, als eigenes Kapitel auch schon festgeschrieben. Das wird als Unternehmenswert auch gelebt, so wie Nachhaltigkeit. Wer heute nicht dafür eintritt, wird morgen wahrscheinlich nicht mehr sein. Das ist gestrig.
Also Marken vielleicht sogar die besseren Politiker. Und durchaus mit einer Verantwortung versehen. Ich würde gerne.
Marken müssen keine Wahlkämpfe machen, ja, das macht es einfacher.
Wir müssen nicht Politik machen, aber ja. Wir sollten Vorbild sein. Und ich glaube, gerade Marken, die sich eben wirklich als auch Love Brands verstehen oder als solche gesehen werden, haben eine soziale Verantwortung und sollten sich dieser sehr gut bewusst sein und auch da durchaus vorangehen.
Das ist zu dem Themenkomplex ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde gerne noch zwei strukturelle Aspekte mit Ihnen besprechen. Das eine ist die Rolle des nationalen Markts, Österreich als sehr kleiner Markt, und quasi auch die Bedeutung im globalen oder im internationalen Kontext. Man hat ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch sehr oft immer darüber gesprochen, über einen Bedeutungsverlust, keine nationalen Entscheidungen mehr, Dinge, die in großen Konzernen, in den Filialen in London, New York, Paris oder sonst wo entschieden werden oder eben nicht entschieden werden. Frau Hörmer, Sie waren ja auch sehr lange bei internationalen Konzernen tätig. Wie sehen Sie das? Hat es hier Abwärtstendenzen gegeben? Gibt es vielleicht auch Pendelbewegungen, dass eine gewisse nationale Autonomie wieder wichtiger geworden ist?
Ich habe über diese vielen Jahre eigentlich auch viele Pendelbewegungen miterlebt. Und es ist gegangen von Zentralisierung zu Dezentralisierung ein Stück zurück, wieder ein Stückchen vor. Es ist für einen Konzern gar nicht so leicht, sozusagen das richtige Maß an Zentralisierung und Lokalisierung zu finden. Ich habe viele Experimente miterlebt, schon bei den, ich war ja anfänglich, und Sie haben es erwähnt, bei einem großen amerikanischen Konsumgüterkonzern beschäftigt. Man hat begonnen, alles zu zentralisieren, das Marketing für Europa allumspannend drüber zu werfen, bis man wieder drauf gekommen ist, so einfach geht es nicht. Also man gibt den Ländern wieder Autonomie zurück. Also es ist immer so ein bisschen dieses Hin und Her gegangen. Natürlich, so wie es ganz am Anfang war, jedes Land für sich, jedes Land extra und jedes Land definiert sich, dass es anders ist als das andere. Und das ist sozusagen der Grund, warum man alles selbst machen muss. Also diese Zeiten sind sicherlich vorbei, weil man hat über die Jahre gelernt, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes, man kann vieles gemeinsam fassen, aber man darf niemals den Kontakt zum lokalen Kunden verlieren. Ja, das ist ganz entscheidend. Ich habe auch gelernt in diesen vielen Jahren, auch für große Konzerne, wo Österreich vielleicht nur 0,x% im weltweiten Verbund ist, ist jedes einzelne Land wichtig. Es ist wichtig, in jedem einzelnen Land Erfolg zu haben. Man baut keine großen Konzerne, wenn man sagt, es sind nur die großen Länder erfolgreich oder nur die im Norden sind und nicht die im Süden. Also das ist schon ganz wichtig. Jedes Land muss seinen eigenen Erfolg bringen. Und nur wenn jedes Land auch erfolgreich ist, hat man ja auch die Leute entsprechend motiviert und man hat eine Rolle in der Gesellschaft, im lokalen Markt.
Bei Ihnen, Frau Mosser, werden die Entscheidungen auch nicht alle nur in Schweden getroffen, ne? Nehme ich an.
Nein, durchaus nicht. Wir sind eine durchaus veritable österreichische Organisation, die auch mehr als genug zu tun hat.
Aber Sie haben beim Thema Pendelbewegungen haben Sie, glaube ich, durchaus gedanklich
also
zugestimmt,
richtig, wenn ich das absolut, richtig gedeutet habe. Ja, also dieses Thema Pendelbewegungen, auch in all meinen Positionen, die ich bis jetzt inne hatte, war das ein Riesenthema. Und ich sehe es eigentlich voll inhaltlich, wie auch Sie. Die Balance ist wichtig und man kann eben aus einer zentralen, aus einem sogenannten Hub heraus, aus einer globalen Organisation heraus nicht jeden lokalen Need überhaupt verstehen und antizipieren und umsetzen. Ich kann jetzt nur ein gutes Beispiel vielleicht aus der Praxis jetzt gerade aufgetreten bei uns nennen. Wir sind ja gerade dabei, den IKEA Westbahnhof fertigzustellen. Dabei wurde zentral auch die ganzen Musterzimmer geplant. Es gibt eben einen zentralen Planungshub, der in Schweden sitzt und die wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Also ich würde jetzt mal sagen, zu 90% sehr, sehr gut. Aber beispielsweise das Konzept von Altbauwohnungen in Wien, obwohl gebrieft, obwohl versucht wurde, das zu erklären, wurde einfach nicht verstanden. Das gibt schlichtweg so in Schweden nicht. Den Need, dass man vielleicht eben in die Höhe baut oder oben noch im Hochbett irgendetwas verstaut oder was auch immer und damit auch die Ideen und ich nenne sie mal die kleinen IKEA-Hacks, die man in den Musterzimmern dann gerne anschaut, die gab es dann nicht und wir haben dann eben lokal nochmal Hand angelegt. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was zentrale Planung oder zentrale Lösungen liefern können. Und dann gibt's einfach gewisse Shortages, die am besten ein Team vor Ort mit lokalem Knowledge löst.
Mhm. Zweites Thema, ich befürchte, Sie werden mir jetzt auch mit Pendelbewegungen kommen oder antworten. Die Zusammenarbeit von Unternehmen, Marketingabteilungen mit externen Dienstleistern jetzt, egal in welchem Segment, auch da gibt es verschiedene Bewegungen vom kompletten Outsourcing bis quasi zum Aufbau solcher Abteilungen im Unternehmen. Wie beurteilen Sie denn das? Welche oder gibt es hier Trends, die quasi langfristig ablesbar sind?
Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Ich kann meine Meinung sagen und meine Meinung ist ganz klar, dass alles, was einen Wert für das Unternehmen darstellt, auch Expertise im Unternehmen braucht, stabile handelnde Personen braucht. Das ist für mich Markenwert, das ist für mich der Datenwert, das ist für mich der Kundenclubwert, die unbedingt aus meiner Sicht im Unternehmen verankert sein sollten. So würde ich es zumindest handhaben. Die Agenturen können super unterstützen mit natürlich auch ihrem breiten Wissen, mit Input und Insights und Learnings und Impulsen, damit man eben vor allem auch nicht stehen bleibt. Ja, das finde ich wichtig, weil rein aus meiner Sicht jetzt aus dem Unternehmen heraus und rückblickend auf meine Agenturzeit, der Blick wird viel, viel tiefer, aber der Blick wird, wenn man auf Kundenseite ist, nicht immer breiter, ja, weil der Input manchmal fehlt oder die Erfahrung fehlt, die man halt natürlich auf Agenturseiten mit 20, 30, 40 Kunden, die man im Monat betreut, absolut hat. Nichtsdestotrotz, gewisse Kompetenzen müssen aus meiner Sicht aus dem Unternehmen geführt werden und zwar ernsthaft, also wirklich auch mit entsprechenden Ressourcen dahinter aus dem Unternehmen heraus geführt werden und gerne mit Support von Agenturen.
Ohne jetzt auf bestimmte Beispiele einzugehen, aber Sie haben sehr viele Marken begleitet, Sie haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch sehr unterschiedliche Konstellationen gehabt von Menschen, die von Anfang an dabei waren, also die Erfinderin des Schweinchens hat sie ja quasi bis zuletzt auch eingesprochen, obwohl in verschiedenen Agenturen, also die Rosa Merlicek. Wie haben Sie es denn gehandhabt? Was war Agentursache und was haben Sie mit Ihren Leuten im Konzern selbst erledigt?
Also über diese letzten Jahrzehnte, wir haben schon begonnen, so wie Sie gesagt haben, Kompetenz aufzubauen. Also der Kunde muss die Kompetenz der Markenführung haben. Ja, es muss Leute geben, die verstehen, wie das Handwerk schlicht und ergreifend geht. Ja, wir haben begonnen, Online-Kompetenz aufzubauen. Also das ist ganz wesentlich. Oder Kundenclub-Kompetenz. Also das sind einfach Kompetenzen, die ein Unternehmen selbst haben muss. Wenn ich jetzt andere Dienstleister nehme und Werbeagenturen beispielsweise, ist ja einer der wichtigsten Dienstleister oder Design. Ja, das ist auch ein ganz wesentlicher Bereich, zumindest im Konsumgüterbereich, PR. Also das sind Dienstleistungen, die ich eigentlich immer gerne von außen zugekauft habe, schon alleine deshalb, weil ich der Meinung war, würde man das intern eingliedern, dann wäre die Kreativität sicherlich eine beschränktere. Und ich glaube, dass gerade in der Zusammenarbeit mit Werbeagenturen so viel gegenseitige Befruchtung und Befeuerung entsteht, dass es allemal wert ist, hier mit Externen zu arbeiten. Genauso habe ich das gesehen eigentlich bei PR-Agenturen. Man hat nicht alle Ressourcen immer intern. Und Agenturen haben ja auch die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Leuten immer wieder zu arbeiten, unterschiedliche Leute auf die Marke zu bringen. Und das habe ich immer schon extrem befruchtend erlebt. Ich habe beobachtet, dass zumindest einige Unternehmen begonnen haben, Werbung in-house zu produzieren oder Design in-house zu produzieren. Da hätte ich die Befürchtung gehabt, dass das zu schnell zu eng wird. Und ich finde, hier ist es extrem wichtig, Einflüsse von außen immer in die Marke mit hineinzutragen. Und ich finde, das ist ein Mehrwert, den ich nicht hätte missen wollen.
Also Spezialistentum einerseits und Inspiration andererseits, um dann im Endeffekt gute Werbung oder außergewöhnliche Werbung produzieren zu können. Und ich greife bewusst jetzt erst einen Satz auf, den Sie ganz am Anfang schon genannt haben, und würde mit dem auch gerne quasi die Abschlussrunde und die abschließende Frage an Sie stellen. Nämlich, Sie meinten, es gibt sehr viel an durchschnittlicher Werbung und wenig an wirklich guter Werbung. Und das ist ja ein Vorwurf, den viele Unternehmen immer wieder hören, dass ganz einfach Werbung austauschbar geworden ist, dass es banal ist, dass es langweilig geworden ist und dass es eigentlich, das ist jetzt ein subjektives Empfinden meinerseits, nur sehr wenige gibt, die wirklich herausragende Werbung liefern. Woran liegt das?
Ich weiß nicht, ob sich das über die 30 Jahre, die Sie auch jetzt spannen, geändert hat. Ich glaube, es hat immer wenig Außergewöhnliches gegeben und mehr Durchschnittliches, weil es einfach überhaupt nicht so einfach ist, die Idee zu haben. Und es braucht besondere Kreative, die einen zündenden Gedanken, eine zündende Idee haben. Und ich habe letztens wieder mal nachgelesen, weil so lustig und so nette Geschichte finde, auch von David Ogilvy, wie er die Werbung für Berkshire Hathaway gemacht hat. Das ist ein ganz berühmter Werbekäse, ja. Warren Buffett hat seine ganze Firma dann danach benannt, weil er das Unternehmen übernommen hat. Aber es ist dem David Ogilvy eine Werbung eingefallen für Hemden, wo die Testimonials immer eine schwarze Augenbinde trugen. Und diese Werbung ist in Amerika, die war einfach bahnbrechend. Jeder hat diese Werbung gekannt. Und es hat auch entsprechend die Verkaufszahlen nach oben getragen. Also ich finde es braucht Personen mit tollen Ideen, und das kann man nicht planen. Und ich meine, es gibt so viele oder so wenige wie heute, wie gestern diese Ideen bringen. Und ich habe immer gesagt, mein früherer Chef von Mars, wie die Firma ja heißt, hat mich einmal angerufen und hat gesagt, da war ich schon längst bei der Rewe und auch für ihr natürlich zuständig. Und dann hat er zu mir gesagt, jetzt ist er erst draufgekommen, dass ich hinter dieser Werbung stehe. Und er hat gesagt, was für ein Glück ist diese Werbung eigentlich gewesen, weil im Laufe eines Marketinglebens hat man vielleicht das Glück, man hat ein Glück, wenn man es vielleicht einmal erlebt, ja. Wenn man zweimal es erlebt, das kommt schon fast nicht vor. Also das ist, große Ideen zu finden, muss man immer wieder als Glücksfall, als Glücksfall nehmen. Das ist eine tolle Sache und darüber darf man sich freuen. Aber ich bin sicher, es wachsen auch jetzt immer wieder neue Generationen an Kreativen heran, die für ihre Zeit tolle Ideen finden. Ja?
Gute Ideen, große Ideen. Schwierig wie eh und je, oder ist das quasi ein Zeichen unserer Zeit, dass sehr vieles durchschnittlich und nicht immer über die Oberfläche kommt oder nur daran kratzt?
Also grundsätzlich glaube ich, dass dieser Funken, dieser berühmte, ja, den gibt's halt nicht auf Bestellung und den gibt's halt auch nicht. Der ist auch nicht so easy. Da müssen viele Parameter einfach auch passen. Es muss gerade der richtige Kreative oder das richtige Kreativteam sein. Oft tauscht man nur eine Person im Kreativteam und es verändert sich eine Energie, genauso im Marketingteam und so weiter. Also da gehören Menschen und Konstellationen und eine gewisse Grunddynamik dazu. Und dass das eben nicht so einfach ist, sehe ich auch oftmals bei uns intern. Wir haben das Glück, dass wir haben schon weltweit grundsätzlich einen gleichen Kampagnenkalender, einen Themenkalender. Und wenn man sich dann die unterschiedlichen Lösungen ansieht, dann sind die oftmals sehr, sehr unterschiedlich und dann sind oft auch welche dabei. Entweder, dass man sich selber hinsetzt und sagt, okay, unsere war echt viel, 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 viel besser oder die war zündender oder pfiffiger oder bei IKEA, wir sagen, die hatte the twinkle in the eye. Und oftmals kann man nur neidvoll drei Länder weiterblicken, die eine ganz geniale Lösung und genau den Twinkle in die Eye und IKEA getroffen haben, dass es besser nicht geht. Das zeigt schon, wie unterschiedlich da die Möglichkeiten, die Ausprägungen und das Feuer und die Energie laufen kann. Und ich glaube auch, dass es schwieriger ist, sich durchzusetzen. Unsere Augen sind um so viel mehr gewöhnt, unsere Gehirne sehen um so viel mehr Geschichten. Es ist immer schwieriger, auch außergewöhnlich zu sein, weil gefühlt hat schon jeder alles gesehen. Und das fängt eben an, wenn man Social Media nutzt, was man da alles nicht professionell produziertes sieht, was oftmals genial ist. Das legt die Latte schon, glaube ich, zunehmend auch höher in der Kommunikation selbst. Außergewöhnliches, also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber sich mit Außergewöhnlichem hervorzutun, wird nicht leichter aus meiner Sicht.
Vielleicht ja manchmal auch ganz legitim und okay, guter Durchschnitt oder ganz normal zu sein. Ne?
Guter Durchschnitt, ich glaube, es geht immer darum, die Marke zu treffen und seine Marke zu positionieren. Und das kann mal mit mehr, ich sag's jetzt mal, Wumms passieren und mal mit weniger.
Man strebt natürlich immer nach dem Außergewöhnlichen, aber es gelingt eben nicht immer. Aber man darf nicht aufhören, danach zu streben.
Das meinte ich damit.
Und man muss sich freuen, wenn es gelingt und dranbleiben.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau Hörmer, Frau Mosser. Ich darf mich für Ihre Zeit bedanken. Danke fürs Kommen. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Bewerten Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn. Wir hören uns.
Weitere Talks und Diskussionen zur Zukunft von Medien, Marketing und Werbung hören Sie in diesem Podcast-Channel. Besuchen Sie uns auch auf www.horizont.at.